Wenn Menschen dem auferstandenen Christus begegnen, verändert das nicht nur ihr Inneres, sondern auch ihren Umgang mit Besitz, Ansehen und Macht. In der Jerusalemer Gemeinde wird sichtbar, wie eine Gemeinschaft entsteht, in der keiner Mangel leidet und gleichzeitig wie gefährlich verborgenes Spiel mit der Wahrheit ist. Gerade die Kombination aus großer Gnade und ernstem Gericht macht deutlich, wie heilig und zugleich wie gnädig der Herr inmitten seines Volkes handelt. Gemeindeleben unter großer Gnade. Wenn Lukas berichtet, dass die Menge der Gläubigen in Jerusalem ein Herz und eine Seele war, beschreibt er keine kurze Welle religiöser Begeisterung, sondern die Spur der Auferstehungskraft Christi im konkreten Zusammenleben. In Apostelgeschichte 4:32 heißt es, die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das innere Einssein des Herzens brachte eine neue Sicht auf Besitz hervor, was vorher mein war, wurde nun zum anvertrauten Gut, mit dem der Herr andere versorgt. Niemand wurde gezwungen, alles aufzugeben, es war die Freiheit der Gnade, die Menschen löste, nicht der Druck eines neuen Gesetzes. Die Auferstehung Christi war nicht nur Thema der Predigt, sondern schöpferische Kraft, die Denkweisen, Prioritäten und Beziehungen verwandelte. Apostelgeschichte 4:32 heißt, die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Wie in 2 Stunden und 44 Minuten war es ein Zeichen nicht der Liebe, sondern der dynamischen Errettung Christi, die die Gläubigen von Habsucht und Selbstsucht errettete, dass sie alle Dinge gemeinsam hatten. Dies wurde für eine kurze Zeit zu Beginn von Gottes neutestamentlicher Ökonomie praktiziert. Es setzte sich auf lange Sicht im Gemeindeleben während des Dienstes des Paulus nicht als gesetzliche Praxis fort. Diese Kraft ist keine abstrakte Energie, sondern die Gegenwart des auferstandenen Herrn selbst. Paulus fasst dies so, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Als lebengebender Geist wird Christus zur inneren Lebensversorgung, die uns von innen her von der Tyrannei der Habgier löst. Wo er im Innern regiert, verliert der Besitz seine Macht, und die Gemeinde wird zu einem Raum, in dem die Bedürfnisse gesehen und getragen werden. Lukas schreibt weiter, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Nicht, weil alle gleich viel hatten, sondern weil niemand allein blieb. Das Beispiel des Barnabas, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder, zeigt, wie aus Gnade geprägtes Herz und praktisches Handeln zusammenfinden. Am Ende steht kein romantisches Idealbild, sondern eine nüchterne, zugleich tröstliche Einsicht, wo Christus als auferstandener Herr Raum erhält, werden Menschen nüchtern im Umgang mit Gütern, mutig in der Liebe und empfindsam für den Mangel anderer. Ein solches Gemeindeleben ist nicht perfekt, aber es trägt den Duft einer anderen Welt und weckt die Hoffnung, dass auch heute Gemeinschaft entstehen kann, in der die Gnade stärker spricht als der Mammon. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften. Die Lebensberichte aus Jerusalem zeigen, dass die Auferstehung Christi eine soziale Gestalt gewinnt, wenn seine Gnade Herzen von der Fixierung auf das eigene löst. Ein Gemeindeleben unter großer Gnade entsteht nicht durch Programme, sondern durch Menschen, die innerlich von Christus regiert werden und deshalb frei werden, zu teilen, Zeit, Aufmerksamkeit, materielle Mittel. Je tiefer seine Lebensversorgung unseren Umgang mit Besitz, Sicherheit und Status prägt, desto sichtbarer wird die Gemeinde ein Ort, an dem niemand übersehen wird und in dem Opferbereitschaft nicht Verlust, sondern Ausdruck eines überfließenden Empfangenseins ist. Ambition und Lüge im Licht des Heiligen Geistes. Inmitten der beschriebenen Großzügigkeit und Einheit der ersten Gemeinde tritt mit Ananias und Sapphira eine andere Wirklichkeit hervor. Sie gehören zur Gemeinschaft, hören dieselben Predigten, erleben dieselbe Gnade, und doch gewinnt etwas Dunkles Raum in ihrem Innern. Apostelgeschichte 5:1-2 berichtet, ein Mann aber mit Namen Ananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Äußerlich tun sie das gleiche wie Barnabas, innerlich ist der Beweggrund ein anderer. Sie möchten mit dem Schein eines radikalen Vertrauens leben, ohne den Preis dieses Vertrauens wirklich zu zahlen. Ihr Herz wird zur Bühne, auf der Wunsch nach Anerkennung und der Ruf der Gnade aufeinander prallen. Hananias und Sapphira hatten einen bösen Plan, den innewohnenden Geist zu betrügen, ihn anzulügen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes etwas für dich beiseite geschafft hast? Hananias log anscheinend die Apostel an, in Wirklichkeit aber den Heiligen Geist, der Gott ist, weil der Geist und die Apostel eins waren. Petrus legt den Finger auf die verborgene Wurzel, Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Das Erschreckende ist nicht zuerst, dass Ananias von außen versucht wird, sondern dass er dem Widersacher erlaubt, sein Herz zu füllen, mitten in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Seine Sünde besteht nicht darin, dass er einen Teil des Geldes zurückbehält. Petrus sagt ausdrücklich: Blieb es nicht dein, wenn es blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Die eigentliche Schuld liegt in der bewussten Inszenierung einer Hingabe, die es innerlich nicht gibt, und darin, den Geist der Wahrheit mit einer religiösen Lüge zu konfrontieren. Ehrgeiz, der nach Ruf, Stellung und geistlichem Ansehen strebt, erweist sich hier als gefährliches Einfallstor für satanische Einflüsse, selbst innerhalb der Gemeinde. Die Konsequenz ist radikal, als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Es handelt sich um ein Gericht zum leiblichen Tod, nicht um die Frage der ewigen Verdammnis, aber dieses Gericht macht sichtbar, wie ernst Gott die Heiligkeit seiner Gemeinde nimmt. Die Geschichte von Sapphira bestätigt dies, sie wiederholt dieselbe Lüge und teilt damit nicht nur das Heim und den Besitz, sondern auch den Weg ihres Mannes in den Tod. Am Ende heißt es zusammenfassend: Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Der Geist, der tröstet und ermutigt, ist derselbe heilige Gott, der fromme Fassaden zerbricht. Gerade darin liegt eine stille, aber tiefe Ermutigung: Die Gemeinde ist kein Raum, in dem fromme Masken auf Dauer bestehen können, sondern ein Ort, an dem Gott selbst unsere Mischung aus Ehrgeiz und Glaube ans Licht bringt, um uns zu bewahren. Wo seine Furcht einzieht, wird das Verlangen nach Rang und Beifall entmachtet, und an die Stelle religiöser Inszenierung tritt ein einfaches, wahrhaftiges Ja zu dem Weg, den Christus mit uns gehen will. Ein Mann aber mit Namen Ananias, mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Ananias und Sapphira stellen uns die ernste Frage, von welchem Begehren unser Dienst und unsere Großzügigkeit geprägt sind. Die Nähe des Heiligen Geistes schließt die Möglichkeit nicht aus, dass Ehrgeiz und der Wunsch nach Anerkennung sich mit geistlicher Sprache verbinden. Gerade deshalb ist es kostbar, dass Gott die Gemeinde nicht als Bühne für religiöses Rollenspiel hinnimmt, sondern sie durch das Licht seines Geistes reinigt. Wo wir uns von ihm korrigieren lassen, verliert der Drang, gesehen und geehrt zu werden, an Kraft, und an seine Stelle tritt eine stille Freude daran, dass Gott selbst unser verborgenes Leben kennt und trägt. Zeugnis der Auferstehung und wahre Bedeutung von Zeichen und Wundern. Nach dem Gericht an Ananias und Sapphira richtet Lukas den Blick erneut auf das positive Zeugnis der Gemeinde. Er fasst zusammen: Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Das Zentrum ihres Dienstes ist nicht die Gemeinde selbst, nicht die Erfahrung der Gemeinschaft und auch nicht das Erschrecken über das Gericht, sondern die Person und Tat des Herrn Jesus. Sie verkündigen den, den Gott aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten erhöht hat. Diese Botschaft bleibt nicht auf den Mund beschränkt, große Kraft zeigt sich in einem Leben, das den Auferstandenen widerspiegelt, im mutigen Gehorsam gegenüber Gott, in freier Großzügigkeit und in der Bereitschaft, Schmach und Leid um seines Namens willen zu tragen. Vers 33 heißt: Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Die Apostel waren Zeugen des auferstandenen Christus nicht nur im Wort, sondern auch durch ihr Leben und ihr Handeln. Insbesondere legten sie Zeugnis von seiner Auferstehung ab. In diesem Zusammenhang erwähnt Lukas die Zeichen und Wunder, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Diese übernatürlichen Werke bestätigen das Evangelium, aber sie sind nicht sein Kern. Schon früher hatte er geschrieben, es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Zeichen und Wunder sind Hinweisschilder, keine Ziele, sie verweisen auf den erhöhten Christus und auf die rettende Macht seines Namens. Der eigentliche Durchbruch geschieht dort, wo Menschen sich seiner Herrschaft beugen. So können Petrus und die Apostel vor dem Hohen Rat sagen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, und kurz darauf bekennen, diesen hat Gott zu seiner Rechten als Führer und Retter erhöht. Die Kraft ihrer Worte liegt darin, dass sie selbst von dem geprägt sind, wovon sie sprechen. Bemerkenswert ist, wie Lukas das Ganze zusammenbindet, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und von Haus zu lehren und das Evangelium von Jesus als dem Christus zu verkünden. Das bleibende Kennzeichen der Gemeinde ist nicht die Häufung spektakulärer Ereignisse, sondern die treue, alltägliche, durch Gnade getragene Verkündigung des Evangeliums, öffentlich und im Hauskreis, vor vielen und in kleinen Kreisen. In diesem schlichten, ausdauernden Zeugnis wird die volle Errettung Christi sichtbar, Menschen werden nicht nur aus Schuld befreit, sondern Schritt für Schritt aus der Macht der Habgier, der Angst vor Menschen und dem Zwang, sich beweisen zu müssen. Am Ende bleibt ein ermutigendes Bild, auch wenn Zeichen und Wunder selten erscheinen mögen, ist der auferstandene Christus derselbe. Wo er im Mittelpunkt steht, wo sein Wort Raum gewinnt und sein Geist Herzen formt, entsteht ein Zeugnis, das tiefer trägt als jede spektakuläre, ein stiller, aber beständiger Hinweis auf den, der der Gemeinde ihre wahre Würde gibt. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war auf ihnen allen. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Die Erfahrung der ersten Gemeinde macht deutlich, dass wahre Kraft nicht im Außergewöhnlichen, sondern in der beständigen Ausrichtung auf den auferstandenen Christus liegt. Zeichen und Wunder können das Evangelium bestätigen, aber sie ersetzen weder das tägliche Hören auf sein Wort noch den Gehorsam im Verborgenen. Dort, wo die Gemeinde ihren Blick auf den erhöhten Herrn richtet, wächst ein unspektakuläres, aber zuverlässiges Zeugnis, Menschen beginnen, Gott mehr zu gehorchen als Menschen, sie werden freier im Geben, mutiger im Bekennen und geduldiger im Tragen. So wird die Kirche, damals in Jerusalem und heute überall, zu einem lebendigen Hinweis auf die Kraft seiner Auferstehung. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die große Gnade, mit der du deine Gemeinde inmitten von Schwachheit und Gefahr bewahrst. Du kennst unser Herz mit all seiner Sehnsucht nach Anerkennung, Sicherheit und Einfluss, und doch rufst du uns in die Freiheit deiner Auferstehung hinein. Reinige uns von verborgenem Ehrgeiz und von jeder Unwahrhaftigkeit, die dein Wirken in der Gemeinde verdunkelt. Fülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, damit unser Umgang mit Besitz, unser Reden und unser ganzes Auftreten dein Leben widerspiegeln. Lass uns als dein Volk in einer Welt voller Angst und Konkurrenz ein Zeichen deiner Gnade sein, eine Gemeinschaft, in der deine Wahrheit und deine Liebe spürbar werden. Stärke alle, die sich nach einem neuen Anfang sehnen, und lass sie erfahren, dass deine Gnade stärker ist als jede Vergangenheit und jede Bindung. Dir vertrauen wir unsere Gemeinden und unser persönliches Leben an, denn du bist treu, zu heilen, zu reinigen und zu bewahren. Amen.